Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christine Jansson, ich bin Tantra-Lehrerin, Buchautorin und ich begrüße dich zu meinem heutigen Podcast von Tantra to go. Ich habe einen ganz spannenden Studiogast eingeladen und zwar den Hugo. Herzlich willkommen, Hugo. Hugo heißt in Wirklichkeit ein bisschen anders, aber heute bist du Hugo.
Heute bin ich Hugo. Ja.
Und wir haben uns ein Thema ausgesucht, das ich finde, dass sehr viele Menschen sich wahrscheinlich damit identifizieren können. Und zwar, wie kann man vom Kopf in den Körper gehen? Also die Kopflastigkeit unserer Gesellschaft. Wir meinen, immer funktionieren zu müssen, im Beruf, auch schon in der Schule. Also viele, viele Menschen sind sehr im Kopf. Sind sie brillant, gerade auch in unserem Kulturkreis. Wir sind ja nun gerade auch im Kulturkreis der Denker. Aber oftmals fehlt etwas, nämlich die Verbindung zum Körper, auch zu den Emotionen. Und das ist natürlich ein spannendes Thema im Tantra. Und Hugo, ich habe mich riesig gefreut, du bist mit deiner Partnerin einen Tantra-Kurs gekommen von mir, so haben wir uns kennengelernt. Und dann hast du dieses Thema vorgeschlagen und das fand ich sehr, sehr spannend. Wie ist es für dich? Hast du die Tendenz, oft im Kopf zu sein im Leben?
Ja, also ich glaube, das hatte ich jetzt schon mein Leben lang. Irgendwo macht das mich auch aus. Irgendwo sehe ich das auch als Fluch und ein Segen. Ich glaube, im Kopf zu sein ist bei mir eher so dieser Default sozusagen. Ich gehe jetzt mal davon auch aus, dass wir alle sehr im Kopf sind und teilweise uns auch die, nicht unbedingt die Mittel beigebracht werden, aus dem Kopf zu kommen. Und ich weiß nicht, bei mir persönlich hatte ich halt gemerkt, dass es insofern so extrem wurde, dass ich teilweise die Zeit verliere, Sachen gar nicht mehr wirklich aufnehme.
Das wollte ich mich jetzt gerade fragen. Woran merkt man eigentlich, ich bin im Moment sehr verkopft. Woran merkt man das?
Ich glaube, in erster Linie, wenn man dann anfängt, ein bisschen zu reflektieren, was gerade passiert ist, ob es jetzt in den letzten paar Sekunden, ein paar Minuten oder ein paar Stunden passiert ist und man merkt, ich habe das alles gar nicht so wahrgenommen. Oder auch in Tätigkeiten, wo man aktiv sich auf den Körper einlassen muss und man merkt und da eine innerliche Diskrepanz gerade spürt, weil man sich irgendwie gerade nicht darauf einlassen kann.
Ja. Zum Beispiel, wo hast du zum Beispiel gemerkt, okay, Gedankenkarussell, ich bin in Gedanken irgendwo anders, aber eigentlich erfordert die Situation von mir, dass ich vielleicht meinen Körper spüre und vielleicht auch meine Emotionen spüre. Gab es solche Situationen bei dir?
Ja, ich glaube, auch so im Alltäglichen, mit dem sich wahrscheinlich auch viele mit identifizieren können, ist so das Nichtsmachen. Einfach mal zu sitzen. Dann fängt es an zu rattern.
Ja.
Und ich glaube, vielen fällt es auch schwer. Und mir persönlich fällt es dann auch schwer, wirklich nichts zu machen, sich wohl dabei fühlen, nichts zu machen. Irgendwie kommt man dann wieder in so einen Tatendrang rein. Oder selbst wenn man da sitzt, fängt man viel im Konjunktiv zu denken, an die Vergangenheit oder an die Zukunft. Und man fängt an zu planen, auch wenn man eine nebensächliche Tätigkeit macht.
Ja.
Wie das Essen oder sowas.
Ja.
Und man sich nicht ablenkt, während man sich, dass man mal nicht einen Film guckt oder sich im Gespräch verwickelt, sondern nur isst. merkt man wahrscheinlich auch, oder habe ich bei mir auch gemerkt, bin ich dann noch gar nicht auf der eigentlichen Tätigkeit konzentriert, sondern bin völlig woanders. Und ja, man könnte sich jetzt fragen, okay, was ist das Problem?
Ja.
Ich will jetzt nicht für alle reden, aber bei mir habe ich einfach nur gemerkt, dass ich da ständig irgendwie innerlich, so einen innerlichen Druck verspüre.
Ich finde, du hast das sehr schön beschrieben. Selbst beim Essen, wir denken an Dinge der Zukunft oder in der Vergangenheit. Und das ist ja auch ein ganz zentrales Thema von vielen Bewusstseinswegen und auch Religionen, präsent zu sein. Und auch im Tantra benutze ich ja oft auch im Unterricht das Wort präsent sein, sich selbst zu spüren. Denn nur, wenn du präsent bist. Und das kann man wunderschön trainieren, zum Beispiel beim Essen, dass man sich ganz bewusst auf das Essen einlässt. Wie riecht mein Essen? Wie fühlt es sich im Mund an? Ja. Ja? Wie sieht es aus? Also wirklich ganz bei der Sache zu sein. Das so könnte man es ganz banal ausdrücken. Und wenn wir das gelernt haben, glaube ich, nämlich bei der Sache zu sein, präsent sind, egal was wir machen, dann geht vieles im Leben viel leichter und auch im beziehungsmäßig findet eine neue Intimität statt. Hast du da auch Erfahrungen, zum Beispiel nicht präsent zu sein und wie du das verändern konntest in der Beziehung?
Ja, also, sie ist im Kopf sein. Ich meine, das spielt sich, das schwappt sich ja auf allen Ebenen des Lebens irgendwie aus. Und ich habe jetzt mal was eher so Banales erwähnt, wie das Sitzen oder das Essen. Aber natürlich ist auch ein großes Thema bei mir auch, wenn es dann so um körperliche Intimität geht. Habe ich da auch Erfahrung gemacht, dass ich auch während des Aktes vielleicht im Kopf bin oder da vorher mit einer gewissen Erwartungshaltung rangehe oder währenddessen auch eine gewisse Erwartungshaltung habe der anderen Person gegenüber oder mir gegenüber.
Ja.
Und anstatt mich einfach nur unvoreingenommen auf die Situation einzulassen.
Ja.
Und ja, es ist, das ist halt auch spannend, weil sich das halt körperlich halt auch ausdrücken lässt dann dementsprechend.
Ja, es ist ja oft so, auch in der Sexualität, dass wir, jeder Mensch hat einen Ablauf, eine Routine. Ja. Oft geht es darum, dass man denkt, ich muss den anderen zum Höhepunkt bringen, ich muss mich zum Höhepunkt bringen. Und dann
Race to the End,
wunderbarer Ausdruck. Das heißt, es wird ein Programm abgespult. Der Körper kennt auch das Programm schon. Das heißt, dann denkt man vielleicht schon an die Steuererklärung, die man vielleicht noch machen muss. Aber der Körper macht es fast von alleine. Aber es fühlt sich vielleicht nicht so gut an, oder? Oder wie war deine Empfindung?
Ja, also es ist irgendwie, ja, das hat immer wieder dieser Druck, der da ist.
So ein Druck ist ein sehr, sehr guter Punkt, ja.
Und wenn man das mal ausspielt auf allen Ebenen, dass man immer wieder diesen Druck verspürt, dann habe ich auch das Gefühl, dass man irgendwo ankommt und die Zeit vergeht und man kann es nicht greifen und ich habe halt bei mir gemerkt, okay, das ist eine Sache, die man irgendwie lernen muss, weil es auch vielleicht auch kulturell bedingt ist. Ja. Gerade hier ist es halt nicht unbedingt so eine Tugend oder auch im Sprachgebrauch, im Alltag ist es jetzt nicht etwas so sehr kultiviert wird. Mhm. Es wird darüber gesprochen immer mehr. Mindfulness und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, es hat alles immer so einen Zweck, so einen Nutzen irgendwie. Mhm. Und was mich dabei stört, ist halt immer, alles ist immer so eine Art Race to the End. Mhm. Ist egal, was es ist. Ob es eine Beziehung ist, wenn es um Sex geht, wenn es im Beruf ist, wenn es um Sport geht, Health, also um die eigene Gesundheit,
ja.
Alles Mögliche oder auch sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, dass immer so dieses Ziel, so der Zweck ist, dieses Ziel zu erreichen,
ja.
Und man nur sich auf dieses Ziel, das Ende konzentriert, anstatt einfach den Moment so wahrzunehmen und so aufzunehmen. Und das ist irgendwie, ja, und ich glaube, das hat mich irgendwie mein Leben lang verfolgt und irgendwie hat sich das in so einem Leidensdruck auch irgendwie manifestiert,
ja,
bei mir.
Ja.
Mit auch natürlich sehr klaren körperlichen Symptomatiken.
Ja.
Ob man es jetzt Burnout nennt,
ja.
Depression nennt oder was auch immer.
Ja.
Das ist so die Manifestation dessen. Und dann,
ja,
merkt man, oh, okay,
ja,
ich muss jetzt aktiv angehen.
Ja.
Was ja auch erstmal widersprüchlich wirkt, weil aktiv nichts tun, aktiv nichts denken.
Ja.
Aber es ist eine aktive Sache.
Genau, und der Leidensdruck bringt uns einfach auch dahin, dass wir das Gefühl haben, so wie ich es bisher gemacht habe, funktioniert es nicht und macht mich nicht innerlich zufrieden oder glücklich. Ich muss was Neues ausprobieren. Und das war ja auch der Grund, warum ihr zum Beispiel Tantra ausprobieren wolltet. Ja?
Genau.
Magst du, nur wenn du willst, magst du irgendwas erzählen? Weil wir haben ja in dem Kurs auch so eine Massagetechnik gelernt, der vier Elemente, also das Element Erde, Wasser, Feuer, und das waren verschiedene Berührungsmöglichkeiten. Wie war das, sich auf einmal zu konzentrieren, mal nur auf Berührung? Wie war das für dich?
Es war mir nicht fremd.
Mhm.
Ich ging da jetzt auch nicht mit einer Erwartungshaltung, dass ich diese Erfahrung mache und eine Antwort finde. Mein Hintergrund ist auch, dass ich ja schon Jahre davor mich auch viel mit Meditation auseinandergesetzt habe, es auch praktiziert habe,
ja,
und auch es im Alltag integriere, gewisse Techniken auch zu praktizieren, ob es nur ein paar Minuten sind oder zwei Stunden, ob es Atemübungen sind oder mal einfach nur zuhören und mich auf mein Umfeld einzulassen, auditiv. Daher, glaube ich, mich hineinzuversetzen in so einen Zustand, fällt mir einfacher.
Ja.
Auch wenn es in Form von einer Massage ist.
Ja.
Aber was ich interessant fand in der Erfahrung bei deinem Kurs,
ja,
war, dass ich trotzdem, es war immer so ein On-Off, auch bei der Massage waren da so drei Welten, die abspielten. Einmal, okay, ich konzentriere mich nur rein auf das Taktile, wie ich es empfinde. Dann kam die zweite Welt, oh, wie empfindet die andere Person das gerade?
Ja, genau.
Dann kam die dritte Welt, wie soll ich mich verhalten, damit ich der anderen Person ein Empfinden geben kann, so wie ich es mir auch wünsche. Und dann ging es halt wieder los mit dem Karussell.
Da und kommt das wieder war, das Kopfkino.
Ja, genau. Und das war immer so ein Hin und Her zwischen diesen, ja, drei Welten,
ja,
sozusagen.
Ja, ja, ja. Ist ja auch, ja, nicht schlimm. Denken an sich ist ja auch überhaupt nichts Schlechtes. Aber das vielleicht einfach mal eine Bewusstheit dafür zu entwickeln, wann bin ich im Kopf? Wann kann ich den Kopf vielleicht in den Hintergrund treten lassen,
ja,
und kann im Flow sein? Und das ist auch eine Übungssache. Ja? Gerade in der Berührung, in der absichtslosen Berührung, du hast es sehr schön gesagt, meistens haben wir irgendeine Absicht. Racing to the end hast, ja, du sehr schön formuliert. Und deshalb haben viele Paare irgendwann auch keine Lust mehr auf Sexualität. Ja? Ja. Frau weiß schon, oh Gott, wenn er mich nur anfasst, dann will er wieder oder auch vielleicht umgekehrt. Ja,
ja, ja.
Und das ist so schade, weil gerade im Tantra geht es um absichtslose Berührung. Und wenn man das wirklich lernt, das kann man auch lernen, und irgendwann wird die Bewegung zum Flow. Es kann zum Flow werden. Und dann ist der Moment, wo diese Trennung aufgehoben ist zwischen Denken, wie will ich es machen, wie empfindet sie es, wie möchte ich, dass sie es empfindet, weißt du, diese Welten. Es kann zu dem Punkt kommen, wo einfach alles passiert Und das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Kennst du dieses Gefühl? Du bist ja auch Künstler, du kennst sicherlich das Gefühl des Flows.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Wie würdest du Flow beschreiben?
Indem man Raum und Zeit verliert, auch eine gewisse Eigenidentität.
Ja.
Man könnte es jetzt, keine Ahnung, wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, das Ego verschwindet auch so ein bisschen.
Ja.
Und ja, es ist so, man lässt sich nur auf diese Materie ein, des Momentes. Und
genau.
Ja, da spielt Raum und Zeit dann keine Rolle mehr.
Genau. Und das ist eigentlich genau, du hast es sehr schön auch wieder formuliert, genau das, was du ja zu Anfangs auch gesagt hast, wenn ich esse, dann esse ich. Ja? Das ist ja auch eine sehr fast buddhistische Wahrnehmung, präsent zu sein. Mhm. Wie du das gesagt hast, dann verschwinden Raum und Zeit, sie sind auf einmal nicht mehr von Bedeutung.
Ja.
Ja? Das ist wunderschön. Also du hast diese Erfahrung und trotzdem, wir sind in unserer Gesellschaft
immer wieder
rausgezogen. Aber das Wesentliche ist es ja, zumindest diesen Konflikt selbst Menschen, die ein Leben lang im Ashram sind, die sind auch nicht so, dass sie immer im Augenblick sind. Selbst für diese Menschen ist es auch jeden Tag wieder eine neue Herausforderung. Ich war mal in Indien in einem Ashram und die wollen ja völlig ohne Ego sein teilweise, die Mönche, die ein Gelübde haben. Und dann hat der eine Mönch hat mal erzählt, also viel Ego haben sie ja schon nicht mehr, weil es besitzen ja wenig und so weiter. Aber Highlight ist das Essen, ja. Er hat sich die ganze Zeit damit beschäftigt, wenn er an der Reihe war, ob die Schale Joghurt, ob er da die größer war als beim Nachbarn. Und er fiel ihm dann auf, selbst egal, was du abschaltest, es ist was so Menschliches, trotzdem noch. Und sei es in Kleinigkeiten, was für uns ja schon, wären wir ja schon sehr glücklich, wenn das auf diesem Level wäre. Mhm. Aber es ist immer eine Herausforderung, im Präsent zu sein. Also anstatt jetzt wirklich nur zu essen und zu trinken, hat er sich schon Gedanken gemacht, wenn ich an der Reihe bin, welchen Joghurt kriege ich dann?
Ja, ich meine, irgendwo, so alles, was ich auch sage, ist ja auch irgendwie nur rein aus meiner Erfahrung und irgendwo, wenn ich irgendwie Referenzen mache, ist es vielleicht auch gefährliches Halbwissen, aber ich habe da irgendwie auch so eine Theorie, dass dadurch, dass wir in der jetzigen Gesellschaft, die ist ja schon sehr individualistisch getrieben. Was ich mit individualistisch meine, ist, dass wir extrem viele Freiheiten haben, selber für uns zu entscheiden, wie wir unser Leben gestalten. Ja. Klar sind wir irgendwo gefangen, in einem Gefangen oder wir sind in irgendeinem Gefüge. Ob es jetzt ein politisches, soziales Gefüge ist, wirtschaftliches Gefüge. Und da sind gewisse Konditionen, an denen wir uns halt anpassen, um auch zusammen leben zu können. Mhm. Aber innerhalb dieses Gefüges haben wir schon ziemlich viele Freiheiten.
Absolut.
Aber was heißt das dann am Ende, viele Freiheiten haben, dass wir viele Entscheidungen selber treffen müssen? Mhm. Und ich glaube, dass das Ego dadurch sehr anspricht, also das ist sehr aktiv dann. Und ich hab mich auch eine Zeit lang mit Freude auseinandergesetzt, also ob man da jetzt zustimmt oder nicht. Aber was ich halt in dem Punkt interessant fand, ist, dass dass das Ego jetzt nicht unbedingt ein Gegenspieler ist, sondern irgendwo auch ein Mitspieler und man sich auch dem auch anfreunden kann. Also ich glaube auch nicht, dass es das Ziel ist, ein Ego-Death zu erfahren und fertig, weil das ist nicht kompatibel mit der.
Und Ego ist ja auch wichtig, ja. Genau, wir müssen ja auch überleben und wir müssen uns ernähren. Es ist auch wichtig zu empfinden, was finde ich jetzt gut, was finde ich nicht gut, uns auch eben zu spüren. Ego ist ja wichtig, ja.
Ja, total. Und ich glaube, das ist auch was, das Zyklisches ist. Also man wacht auf und in dieser einen Sekunde beim Aufwachen fängt es an, dass man versteht, wo man ist, wer man ist, wann man ist. Und dann fängt auch das Planerische an, Entscheidungen zu tragen, basierend auf gewisse Werte und so weiter. Und das ist so alles so dieses Ego, was dann am Laufen ist. Und das hilft uns ja auch voranzukommen und Entscheidungen zu machen und zu strukturieren und zu planen, was das Leben es ja auch fordert. Aber es ist halt nicht alles. Und der Alltag fordert halt vieles. Und demnach merke ich halt, dass es umso mehr halt eine aktive, dass man dadurch vielleicht auch genau diesen Drang verspürt, okay, wie kann ich dem auch entgegenkommen? Oder nicht entgegensetzen oder es ein bisschen besänftigen, dieses Ego, dieses Programm, was da abläuft, es mal abschalten können und was sind die Mittel dafür? Und es gibt destruktive Mittel.
Bleiben wir mal bei den positiven Mitteln.
Und dann gibt es auch positive, so natürlich.
Was hilft dir persönlich, wenn du merkst, Kopfkino hat schon mal wieder eine größere Dominanz, als ich mir vielleicht im Moment wünsche? Was hilft dir, dich wieder mehr zu spüren und im Augenblick zu sein?
Ja, tatsächlich sich auf das Nichtsmachen zu konzentrieren und zu verlassen und irgendwie so diesen einfach nur zu beobachten, ob es die Außenwelt beobachten ist oder sich selber zu beobachten und sich einfach auch erstmal wohl dabei zu fühlen, ohne gleich diesen Tatendrang zu machen haben. Und auch selbst wenn man diesen Tatendrang verspürt, auch erstmal nur das zu beobachten unvoreingenommen und sich so ein bisschen davon, so ein bisschen von außen zu betrachten. Und ich glaube, das geht auch sehr Richtung halt einen meditativen Zustand.
Ja, das beschreibst du gerade, ja.
Sehr konkret gesagt, so, wenn ich dann auch da sitze und einfach nur beobachte oder meine Augen schließe und durch meine Ohren beobachte, kommen natürlich auch Momente, wo ich denke, okay, wie spät ist es? Was muss ich jetzt noch machen? Aber es dann auch einfach sein zu lassen, zu sagen, okay, es ist auch okay, dass ich jetzt gerade denke und ich lasse es jetzt einfach mal dabei. Und irgendwann kommt, glaube ich, diese innere Ruhe automatisch. So eine Art Loslassen.
Finde ich sehr schön, wie du das beschreibst. Es gibt ja verschiedene Wege. A ist einmal Beobachtung, beobachten. Ein anderer Weg ist Augen schließen und in die innere Stille zu kommen. Es gibt ja verschiedene Religionen und Bewusstseinswege, zum Beispiel im Buddhismus, wo das sehr stark geübt wird. Ja. Es gibt aber auch die Möglichkeit, über die Sinne, die ganz bewusste Sinneserfahrung, in den Zustand zu kommen der absoluten Präsenz. Ja. Also wieder Thema Essen zum Beispiel oder auch sich selbst berühren. Ja? Wie oft berühren wir uns selber wirklich mal ganz bewusst, eher weniger. Auch da eher zweckgebunden, da reibe ich mal das Öl auf meinem Körper, damit die Haut nicht so trocken ist. Aber ich habe gerade im Moment, weil auch ich experimentiere immer wieder und bin da gerade in der Community und wir machen eine Challenge jeden Morgen, haben wir eine Stunde, wo wir Übungen machen, um neue Wahrnehmungen für den Körper zu finden. Ja, also auch zum Beispiel mit einem Löffel heute Morgen, einfach mal mit einem Löffel einfach nur mal übers Gesicht streichen. Ja? Was ist das für eine Erfahrung? Und nichts anderes, um einfach bei dieser Erfahrung zu bleiben. Ja? Oder sich eben auch selbst berühren. Und eben, es ging um das Thema Self-Pleasure. Da geht es eben nicht nur darum, sich mal schnell zum Höhepunkt zu bringen, sondern diese Lustgefühl im gesamten Körper zu finden und den gesamten Körper zu berühren. Weil wir erwarten oft, der andere soll mich glücklich machen, der andere soll mich berühren. Aber es fängt ja eigentlich bei uns selbst an.
Ja, es ist spannend, dass du das jetzt auch sagst. Weil ich spüre ja auch in unserem Gespräch, so dein Fokus ist ja auch so sehr dieses Körperliche. Ja. Und ich glaube, es gibt ja auch einen Grund, warum ich ja auch mich entschieden habe, auch beim Tantra-Kurs mitzumachen, weil es um das Körperliche geht.
Ja.
Und auch mein Leben lang, auch als Kind, ich war sehr visuell, ich bin sehr visuell. Oder auch so auditiv. Und das war immer meine Art, Beruhigungsmittel, ob es jetzt oder so mein Weg, mein Kanal, um irgendwie den jetzigen Moment zu spüren. Aber als Kind war es das Zeichnen. Ich habe auf Wänden gezeichnet, daheim. Meine Eltern haben es gehasst, aber ich konnte nicht anders. Ich musste obsessiv zeichnen und habe irgendwie über die Jahre jetzt auch gemerkt, okay, es ist tatsächlich irgendwie so eine Art Bewältigungsmechanismus, der da aktiviert wird. Dieses Zeichnen hilft mir einfach, mich auf die Bewegung und das Zeichnen an sich zu konzentrieren.
Spannend, ja.
Dasselbe ist halt auch mit, ob es jetzt Musizieren ist oder Musik hören oder sich auf die Geräusche zu.
Ja.
Das ist auch so mein Kanal. Aber das Körperliche ist, glaube ich, noch so eine Sparte, die habe ich noch nicht so erkundet, würde ich mal sagen. Mhm. Außer Sport machen, aber dass man so wirklich eine intime Erfahrung mit sich selber spürt oder auch mit einer anderen Person. Und und dann demnach ist es halt auch sehr interessant, auch dir zuzuhören, was du dazu sagen hast.
Ja. Und vor allen Dingen, wenn es eben auch Begegnung mit einer anderen Person ist. Ja, da spielt ja nun das Taktile und das Körper, zwei Körper sich berühren, auch sich berühren lassen, auch eine ganz wesentliche Rolle. Ja. Und das schafft ja auch die Basis für Intimität und auch für Sexualität. Und ich glaube, du hast es am Anfang auch sehr schön gesagt, es spielt ja irgendwie, wir werden nicht dazu erzogen, es spielt in unserer Gesellschaft keine große Rolle. Ja? Was ja eigentlich sehr schade ist, wir machen Sport, um irgendwelche Wettkämpfe zu gewinnen, aber körperliche Berührung ohne Zweck, einfach nur, um sich lebendig zu fühlen, das ist es ja eigentlich, findet selten statt.
Ich meine, selbst als Baby in den jungen Jahren, so diese Nähe, die man da empfindet. Man kann nicht reden, man kann, alles ist neu und eines der ersten Sachen ist halt diese Berührung. Und ich fand es irgendwie auch interessant, gleich so mal eine Arte-Doku oder sowas, dass irgendwie auch damals in den, weiß ich gar nicht, wann es war, in den 50ern oder sowas, in den 60ern, da ja auch eine Erziehungsform gab, wo man auch gesagt hat, okay, vielleicht das Kind etwas weniger berühren, damit es eine gewisse Selbstständigkeit entwickelt.
Stimmt.
Ja, das wurde irgendwie so eine Strategie entwickelt oder sowas.
Strategie,
Und es ist halt auch interessant, wie man so eigentlich dieses Urmenschliche sogar entnimmt und das fängt halt schon bei der Erziehung an, in den ersten Monaten, Jahren.
Absolut. Und auch Eltern, die vielleicht selber wenig Berührung bekommen haben, vielleicht auch in manchen Kulturkreisen wird sehr viel berührt, in anderen Kulturkreisen weniger. Auch das spielt eine Rolle. Wenn ich selbst zu wenig Berührung erfahren habe, dann kenne ich mich damit nicht so gut aus und kann vielleicht auch meinem Kind nicht so viel Berührung geben. Und so setzen wir dieses Muster natürlich auch immer weiter fort.
Ja.
Ja. So kenne ich es schon. Wir haben schon lange geredet, das hat richtig Spaß gemacht. Ich könnte auch noch ewig mit dir weiter reden.
Ich auch.
Hugo, ich danke dir.
Okay, ja, das müssen wir dann nochmal im Nachhinein nochmal abchecken. Ob das ich habe es selber nicht gemacht.
Also ich danke dir auf alle Fälle für dieses wirklich tolle Gespräch.
Danke auch.
Und ich freue mich riesig, wenn wir uns wiedersehen und neue Erfahrungen machen im Bereich Tantra, auch mit deiner Partnerin. Ganz, ganz lieben Dank, dass du gekommen bist und inspirieren konntest. Und ganz lieben Dank fürs Zuschauen und Zuhören und lasst euch inspirieren. Schaut gerne auf meine Website nach, christinejansson.de, und vielleicht habt ihr Lust, meinen Kurs zu buchen, ein Buch zu lesen oder ein Coaching zu machen. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Bis bald.
Ja.
Tschüss.